SWR 2 Leben.
Die folgende Geschichte ist eine sehr persönliche. Es ist aber auch eine politische. Fanny liebt John und John liebt Fanny. Die beiden sind ein Paar. Sie ist Deutsche aus Leipzig, er kommt aus Kamerun und steckt in Marokko fest. Einer von tausenden Afrikanern, die hoffen, es über die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla nach Europa zu schaffen.
Ich esse meinen Joghurt mit Obst, während mein Freund mit seinem Kumpel Anelka telefoniert. Ja, antwortet John auf dessen Frage, ob seine Frau, damit meint er mich, immer noch in Marokko sei. Ende September fahre sie wieder nach Deutschland. Sie verabreden, dass Anelka nach meiner Abreise aus Agadir im Süden zu John in den Norden kommen soll, nach Tetuan, an die Grenze. Diesmal wird es ganz sicher klappen. Dann macht John, was er jeden Morgen macht: das Haus sauber. Er ordnet das Haus und seinen Kopf. Ich lasse ihn, denn ich weiß, er ist in Gedanken. Nach dem Telefonat hat er nämlich von jemandem ein Video per Facebook zugeschickt bekommen. In dem Video sieht man ungefähr 40 Afrikaner auf dem 6 Meter hohen Grenzzaun zwischen Marokko und Spanien ausharren. Mit Mühe klammern sie sich an das scharfkantige, mit NATO-Stacheldraht gerüstete Metall.
Das sind alles meine Leute, mit denen ich im Wald war.
Unter ihnen steht die spanische Guardia Civil. Hinter ihnen auf der anderen Seite des Zauns das marokkanische Militär. Lautstark werden sie von jenen angefeuert, die es schon nach Ceuta geschafft haben. Nur 4 von insgesamt 150 Menschen haben es an jenem Septembermorgen über den Zaun in die spanische Exklave geschafft, sagt die Nachrichtensprecherin. Sie wurden ins Auffanglager Ceti gebracht, weil sie schwer verletzt waren. Alle anderen wurden wieder auf die marokkanische Seite zurückverfrachtet. Und das, obwohl sie schon auf neutralem oder sogar spanischem Boden waren. Seit 2 Jahren versucht auch John, in die spanische Exklave zu gelangen. Er stammt aus Kamerun. Einmal schon hat er es über die Grenze geschafft. 5 Jahre hat er damals in Frankreich gelebt, bevor er abgeschoben wurde. Nun ist er wieder hier in Marokko. Manchmal sagt er, es sei gut, dass alles so gekommen ist. Denn nur so konnten wir uns überhaupt begegnen. Das war im Mai 2015. Mit Lisa, meiner besten Freundin aus Studienzeiten, war ich damals für 3 Monate in Marokko. Wir beide reisen viel, weil wir die Welt besser verstehen wollen. Und damit wir unseren Beruf besser ausüben können. Sie als Pädagogin und ich als Journalistin. Wir wohnten in Tanger. Die Hafenstadt liegt an der schmalsten Stelle der Meerenge von Gibraltar. Die Berge Andalusiens sind von Tanger aus mit bloßem Auge zu sehen. Von hier aus versuchen viele Afrikaner nach Spanien zu gelangen. Vor allem per Schlauchboot. 2 kamerunische Freunde nahmen uns eines Tages mit in eines der Waldcamps. Dort leben jene, die es über den Zaun in die spanischen Exklaven versuchen.
Also wir sind hier mitten, wirklich mitten im Busch. Seit ungefähr, einer Stunde oder so, kämpfen wir uns von Stock zu Stock, von Liane zu Dorne. Also wenn das hier alles nicht so einen ernsten Hintergrund hätte, wäre es echt ein sehr schöner Ausflug, muss ich sagen.
Scheiße, jetzt muss mein Bein durchhalten. Ey, ich kack da ab.
Nach weiteren 10 Kilometern Fußmarsch auf der Landstraße kamen wir im Camp an. An den Berghängen, die genauso wie in Andalusien aussehen, stehen Zelte aus Plastikplanen. Ihre Bewohner nennen sie Bunker oder scherzhaft 5-Sterne-Hotels. Im Petit Forêt, dem kleinen Wald, wohnten damals um die 80 Afrikaner, die meisten von ihnen aus Kamerun. Als wir ankamen, versammelten sie sich singend und scherzend bei der großen Höhle, ihrem Versammlungsort. Besuch hatten sie schon lange nicht mehr.
Die meisten Journalisten, die in den Wald kommen, kommen, weil sie was haben wollen. Genauso wie die NGO-Leute. Die kommen, schreiben deinen Namen auf, erzählen dir irgendwas und dann gehen sie und kommen nie wieder. Bei euch war das anders. Ihr kamt mit Kartenspielen und Würfeln und so. Einfach Dinge, die zu unserem normalen Leben gehören. Deswegen haben sich auch alle so gefreut. Später haben wir geredet und ich fing an, mich dafür zu interessieren, was du willst, was du denkst. Ich habe bei dir eine gewisse Ehrlichkeit bemerkt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dich zu treffen, mit dir zu reden und am Ende mit dir zusammen zu sein.
Bevor John ein Wort mit mir wechselte, verging der ganze Tag. Er rauchte und beobachtete uns stumm. Ein großer, sportlicher Mann. In schwarzer Strumpfhose, über die er eine knielange Shorts trug. Dazu ein khaki-grünes T-Shirt und ein Kopftuch in Piratenmanier gebunden. Irgendwann am Abend fragte er mich nach meiner Meinung zu etwas. Worum genau es ging, weiß ich nicht mehr. Von da an saßen wir bis 4 Uhr in der Früh auf einem Stein und redeten. Wäre dies nicht ein Camp von sogenannten Illegalen gewesen, es wäre einfach ein sehr romantisches Date unter Mondschein gewesen. Ich kam noch 3-mal in den Wald. Nach der schlechten Videonachricht lenken wir uns ab. Mit unserem Lieblingscomputerspiel. La Bombe. Dabei muss man Bären von einer quietschbunten Bonbonhülle befreien. Nächtelang hat John es gespielt. Immer wenn er wegen seiner Albträume nicht schlafen konnte. John ist in Marokko zum Nichtstun verdammt. Er fühlt sich wertlos. In den großen Städten hatte er sich als Tagelöhner durchgeschlagen. Hier im Norden geht er betteln. Er hat Mechaniker gelernt und ist auch ansonsten nicht auf den Kopf gefallen. Das Nichtstun macht ihn wahnsinnig. Das Computerspiel ist seine tägliche Erfolgsdosis. Da kann er dann ausnahmsweise auch mir mal was erklären. Möchtest du mir was sagen? Ich merke das doch.
Ich sage dir jedes Mal, du musst dort die Bonbons kaputt machen, wo die Bären drunter sind. Nicht einfach nur irgendwas kaputt machen, um was kaputt zu machen.
Aber das mache ich doch. Da sind doch Bären.
Da, wo du gerade die Bonbons kaputt gemacht hast, war da ein Bärchen drunter? Da, mit dem roten.
Das habe ich doch gemacht.
Ja, ja. Ich bin immerhin auf Level 86, meine Liebe.
Na, weil du auch schon seit 2 Monaten spielst.
Quatsch, du bist doch nur eifersüchtig.
6 bis 7 Meter hohe Doppelstahlzäune. NATO-Stacheldraht, Wachtürme, Scheinwerfer, Bewegungsmelder, Stolperdrähte, Infrarotkameras, die Force Auxiliaire auf marokkanischer und die Guardia Civil auf der spanischen Seite. Wenn ich nicht gerade in Marokko bin, ist die Distanz zwischen John und mir schier unüberbrückbar. Wäre da nicht das Internet? Monatelang saß John jeden Abend in meinem WG-Zimmer in Leipzig-Blackwitz per Skype. Und ich in einem Internetcafé in Fnedek in Marokko.
Das war eines der Dinge, die mich an dir am meisten beeindruckt haben. Du hast die Distanz zwischen uns einfach ignoriert. Hast immer so mit mir geredet, als säße ich direkt neben dir. Manchmal, wenn ich nicht pünktlich war oder so, dann hast du mit mir geredet, als wenn ich einfach in die U-Bahn steigen könnte. Das hat mir wirklich gefallen.
Ich habe John einmal gefragt, wie viel Geld er in diese ganzen Skype-Gespräche investiert hat.
Ich weiß es nicht. Wenn ich von der Mindestsumme ausgehe, also ohne Getränke, Essen, wir haben ja stundenlang geredet, dann sagen wir mal so 20 Dirham, also 2 Euro pro Tag. Und das ein Jahr lang. Klar hätte ich was anderes damit machen können. Aber wenn man jemanden liebt, dann will man die schönen und die schlechten Momente teilen. Und es tut mir gut, wenn ich weiß, jemand hört mir zu, jemand, der es ehrlich mit mir meint.
Seit 2010 arbeite ich sporadisch für den jungen Online-Sender Detektor FM. Mit Sitz in meiner Studentenstadt Leipzig.
Detektor FM, Zurück zum Thema.
Als ich im Dezember nochmal nach Marokko fuhr, berichtete ich von der Lage vor Ort.
Marokko als das Tor nach Europa. Unter Flüchtenden gilt das nordafrikanische Königreich auch als Sprungbrett in die EU. Im Norden liegen die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Das heißt, spanisches Festland auf afrikanischem Boden und damit der Traum von Sicherheit und Wohlstand direkt vor der Nase. Außerhalb der Exklaven müssen die vor allem aus Westafrika stammenden Flüchtenden allerdings die harte Realität in Marokko ertragen. Viele leben dort illegal in Camps und dort eskaliert zurzeit die Gewalt. Und über die Situation vor Ort spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Fanny Kniestedt. Wir erreichen sie vor Ort per Skype, leider über eine nicht ganz optimale Internetverbindung. Hallo Fanny. Wie hast du die Situation vor Ort denn in den vergangenen Tagen erlebt?
Seit Juli im Prinzip, seitdem ich das letzte Mal hier war, hat sich die Lage komplett und stetig immer weiter verschlechtert. Jeden Tag müssen die Menschen damit rechnen, deportiert zu werden, vor allem in den Süden des Landes. Mehrere Stunden vom Norden entfernt, also bis zu 13 Stunden, werden sie bis nach Tizmit verfrachtet, deportiert, manchmal sogar in die Wüste. Sie werden von der Straße direkt aus Internetcafés, aus den Camps, aus den Städten direkt einfach festgenommen und deportiert. Und vergangene Woche, einen Tag, nachdem ich angekommen war, wurde beispielsweise das Camp bei Ceuta niedergebrannt und dabei kamen sogar zwei Kameruner ums Leben.
Du vertrittst ja die Theorie, dass Marokko dem Vorbild der Türkei folgt, also hart gegen Flüchtlinge vorgeht, sie vor der EU quasi aufhält und dass Marokko sich damit als guter Bündnispartner für Europa profilieren will. Welche Grundlage gibt es denn für diese Theorie?
Also das ist nicht nur meine Theorie, das habe ich vor allen Dingen von Organisationen wie Conseil des Migrants und anderen Menschenrechten, Zivilorganisationen gehört, die die Lage hier seit Jahren verfolgen. Und es lohnt sich schon für Marokko, ein gutes Bild sozusagen abzugeben, weil es ja kein Geheimnis ist, dass im Rahmen der Nachbarschaftspolitik Marokko die höchste Summe an Entwicklungshilfegeldern von der EU erhält. Und zwar das weltweit. Und Voraussetzung für all dies ist nun mal, illegale Migration zu bekämpfen. Und nun hat Marokko ja durch die Gespräche mit der Türkei bestätigt bekommen, dass die EU offensichtlich ihre Taktik auch ausbauen möchte.
Wie sehr sich Marokko um das Image eines guten Bündnispartners bemüht, bekam auch John zu spüren. Wir lebten zwei völlig unterschiedliche Realitäten. Einmal war ich in Berlin auf einer Vernissage zu einem Kunstprojekt. Als das Telefon klingelte, philosophierte ich gerade mit dem Soundkünstler der Installation über Panafrikanismus und Globalisierung. Ich ging vor die Tür, um besser reden zu können. Um mich herum standen Menschen mit Sektgläsern in der Hand, während John damit beschäftigt war, seine Leute und sich selbst in Sicherheit zu bringen. John sagte, das Militär brenne gerade das Camp nieder. Ich solle die Videos sichern, die er gemacht habe, wenn ich wieder zu Hause bin. Es passierte so oft. Irgendwann war das normal. Wir telefonierten, als er im Kommissariat festgehalten wurde. Wir telefonierten, während er im Deportationsbus saß. Das passierte sehr oft. Einmal war ich da gerade auf dem Weg zu einer Konferenz.
Hey, hallo.
Hallo. Ich wollte dir nur sagen, ich bin auf dem Weg zu einer Konferenz in Hamburg. Das heißt, ich bin erst am Sonntag wieder zu Hause und erreichbar.
Ah, okay. Aber ist letztlich egal. Sie haben mich festgenommen. Ich sitze im Deportationsbus.
Oh nein. In den Süden?
Ja, in Richtung Süden.
Okay. Ich rufe dich in 2 Tagen an, ja? Wenn was ist, melde dich, wenn du willst.
Okay, bye.
Ich werde mich erstmal ausruhen.
Ich fühlte mich wie immer hilflos. Gewöhnte mich auch irgendwie an diese Ausnahmezustände. Auch wenn John es nicht zugeben wollte, im Laufe der Monate laugte ihn das alles aus. Die ständigen Deportationen, die ständigen Versuche, über den Zaun zu kommen, nichts klappte. Irgendwann zweifelte er auch an mir.
Mittlerweile ist es nicht mehr du und ich gegen die Welt, sondern ich allein.
Warum?
Guck dir doch die Situation an, wie ich lebe.
Er rechnete immer damit, dass ich sage, dass ich keine Energie mehr für diese Beziehung habe oder einen anderen Mann kennenlerne. Und dann stellte Marokko auch noch die Skype-Verbindung ein. Nun konnten wir nicht einmal mehr miteinander reden. Deshalb beschloss ich, wenn er nicht kommen kann, dann muss ich eben wieder nach Marokko. Diesmal für längere Zeit. Auch um zu testen, wie es ist, wenn wir zusammen wohnen. Mittlerweile ist es Mittag. Die Geschäfte müssten langsam aufhaben. John und ich streifen über den Markt. Seit 6 Monaten wohnen wir nun zusammen in Martil, einer Kleinstadt in der Nähe der Grenzstadt Tetouan im Norden Marokkos. 30 Minuten mit dem Sammeltaxi von Ceuta entfernt. Mittlerweile kennen uns die Leute. Trotzdem gucken sie. Nein, sie stieren. Rassismus ist hier allgegenwärtig. John wird auf der Straße Neger gerufen. Die Menschen schauen auf ihn herab. Er muss sich vor der Polizei in Acht nehmen. Auch ich werde anders behandelt. Nur eben gegenteilig, wie eine Prinzessin. Ich gelte als wertvoll und zahlungskräftig. Jeder hat sein Bild von uns beiden. Und nicht nur die Marokkaner. Bevor ich zum 2. Mal für so lange Zeit nach Marokko aufbrach, wusste keiner aus meiner Familie von John. Es fragte auch keiner, mit wem ich da immer auf Französisch rede. Vielleicht wollten sie es auch gar nicht so genau wissen. Doch obwohl ich schon 5 Jahre in Afrika gelebt hatte, wusste ich, bei allem Verständnis, das hier würde den Rahmen sprengen. So schrieb mir meine Mutter per WhatsApp.
Liebe Fanny, ich mache mir große Sorgen um dich. Ich glaube, du solltest mal Abstand gewinnen. Mal nach Deutschland kommen und nachdenken und reden. Du verrennst dich. Verzeih mir meine klaren Worte, aber ich würde mir ewig Vorwürfe machen, wenn ich sie nicht sagen würde.
Doch auch John muss sich gegenüber seinen Landsleuten erklären. Seine Taktik? Einfach nichts erzählen. Stattdessen bin ich einfach immer mit dabei. Wir gehen zu Freunden oder es kommen Freunde zu uns. Heute sind Lafouine und Danjouté bei uns zu Besuch. Mit ihnen war John im Waldcamp. Sie rappen Walsos Texte mit Imbrunst mit. Walso ist ein kamerunischer Rapper, der in seinen Liedern auch das System und sogar Präsident Biya kritisiert. Biya ist länger an der Macht, als wir leben. Ich frage, wieso sie alle mitsingen, wenn sich letztlich doch nichts ändert.
Wie macht ihr das denn bei euch?
Wir wählen jemand anderen.
Selbst wenn er nicht gut arbeitet. Wir sind gezwungen, ihn zu akzeptieren.
Wer zwingt euch denn?
Er hat die Macht, du nicht. Was kannst du schon ausrichten?
Ich bin auch in einer Diktatur geboren. Das ist noch gar nicht so lange her.
Diktatur funktioniert so. Du bist nichts. Es regiert ein Clan von Löwen und du bist ein Schaf. Was willst du da machen?
So diskutierten wir oft. Lafouine und Danjouté wohnten im sogenannten Ghetto. Das ist ein 2-geschossiges Hinterhaus, das in der verwinkelten Altstadt von Tetouan steht. Hier halten sie sich auf, wenn sie nicht im Wald sind. Für 10 Dirham ungefähr, 1 Euro die Nacht. Wir fahren kurzerhand dorthin. Wer nicht weiß, in welche Gasse man abbiegen muss, würde den Eingang nie finden. Manche sitzen auf den zerfletterten Sofas, andere schauen von der 2. Etage auf uns hinunter. In den Zimmern liegen die Verletzten der letzten Zaunstürmung auf Matratzen. Sie erzählen aufgeregt von gestern.
Wir kommen gerade von der Barriere. Es hat wieder nicht geklappt. Die Marokkaner riegeln die Grenze immer mehr ab.
Sie haben sogar Messer und Knüppel. Bei jedem Versuch gibt es Tote. Wir kommen nicht, um mit den Marokkanern Krieg zu führen. Wir sind hier, um es nach Europa zu schaffen.
Es gibt Leute, die verlieren ihr Leben allein durch den Stacheldraht. Ich war mehrmals dabei und habe meinen guten Freund, den ich von zu Hause kenne, verloren. Er kam direkt neben mir ums Leben.
Jeder hier kennt jemanden, der sein Leben verloren hat. An den NATO-Drahtzäunen, im Wasser oder durch das Militär. Wieder zu Hause machen sich John und ich unseren Lieblingssnack. Kekse in Milch. Fürs Kochen hat er keinen Kopf. Die Geschichten aus dem Ghetto erinnern ihn an seinen letzten Versuch. Er sitzt vor mir auf der Couch. Die Fernbedienung ist der Grenzzaun. 2 Zigaretten und 2 Feuerzeuge sind die Reihen des marokkanischen Militärs, die er mit der Vorhut durchbrechen muss. Mit dem Finger zieht er den Weg entlang, wo die anderen zum Strand hin und in Richtung Zaun liefen, während er und seine kleine Gruppe gegen die Force Auxiliaire kämpfte. Das war am 25.12.2015. In der Küche meiner Mutter hörte ich die Meldung im Deutschlandradio.
In Marokko sind 185 afrikanische Flüchtlinge in die spanische Exklave Ceuta gelangt. Wie die Nachrichtenagentur EFE unter Berufung auf die spanische Regierung berichtet, kamen zwei Flüchtlinge ums Leben. Es sei der größte Massenansturm seit mehreren Monaten gewesen. Die marokkanische Polizei nahm etwa 100 Migranten fest.
Wie sehr John diese Attacke mitnahm, sollte ich einige Tage später erfahren. Ich war über Silvester mit einem Freund in Barcelona. Da rief er an, ob ich nicht nach Rabat kommen könne. Ich fuhr. Ohne Geld, ohne Telefon, ohne nichts.
Wir sind jetzt eine Woche hier und im Laufe dieser Woche hat sich die Gesamtsituation tatsächlich geklärt. Also ich würde sagen, war eine gute Entscheidung herzukommen, obwohl das natürlich eine totale Hau-drauf-Nummer ist und eigentlich bin ich voll unter Druck, weil ich keinen Zugang zum Internet habe. Wie gesagt, wir haben kein Geld, ne? Ich habe sogar extra Lisa angerufen, um zu vermeiden, dass ich jetzt hier schon wieder völlig Hals über Kopf mich in irgendwas hineinstürze. Ja, davor habe ich wirklich Angst, ne? Also davor hatte ich bis dato Angst. Jetzt habe ich es erstaunlicherweise nicht mehr.
Das war vor 10 Monaten. Und ich habe immer noch keine Angst. Was damals klappte, klappt heute immer noch. Der Alltag. Das Leben.
Lass mich das machen. Ich mag das nicht, wenn du mir dazwischen funkst.
Ist ja gut. Aber man kann ja auch mal was liegen lassen, muss nicht ständig aufräumen.
Nein, man räumt immer alles gleich weg.
Das stimmt ja gar nicht, das machst du doch selber nicht.
Gestern vielleicht. Du weißt, dass ich früh aufstehe und bevor ich das Haus verlasse, muss es sauber sein. Das ist so, frag meine Mutter.
Langsam jedoch steigt der Druck. Der Druck, irgendwann irgendwas planen zu können. Hinzu kommt, John hat schon viele traumatische Erfahrungen gemacht. Und dann diese Skepsis von allen Seiten. Wenn alles zu viel wird, hilft Musik. Das ist unser Ding. Auch dieses Mal hat die Musik geholfen. Die Stimmung ist wieder besser. Wir beschließen, nach langer Zeit mal wieder Billard spielen zu gehen. Ich bin die einzige Frau. John, der einzige Schwarze. Die Cafés sind prall gefüllt. Die kleinen Spieleinheiten gönnen wir uns. Auch wenn es Geld kostet. Das bringt ein wenig Ablenkung. Mal nicht darüber nachdenken, wie er es rüberschafft. Klar sind seine Versuche illegal. Aber was bleibt uns denn übrig, wenn es keine legale Option gibt? Wenn ein Visa-Antrag so gut wie keine Aussicht auf Erfolg hat, weil die Kriterien für Afrikaner, die nach Europa wollen, exorbitant hoch sind. Und heiraten? Das wäre sehr langwierig. Außerdem, keiner von uns wollte je heiraten. Und wenn, dann nicht, weil wir es müssen. Ist dann also illegal gleich kriminell? Ich kann in über 170 Länder reisen. Ohne Visum. Ist das etwa mein Verdienst? John hat mich zum Flughafen begleitet. Er steht vor mir, still, raucht eine Zigarette. Er mag keine Abschiede. Mit seinem kleinen Finger hakt er meinen kleinen Finger ein. Petit doigt, sagt er. Das ist unser Zeichen. Damit unterschreiben wir, wenn wir auf Facebook schreiben. Sobald ich ins Flugzeug steige, rufe er seinen Kumpel an, sagt er. Dann versuchen sie es wieder. Er wäre bald da, sagt er mit fester Stimme und guckt mich an, um meine Zweifel auszuräumen. Wohl auch, um sich selber zu überzeugen. Ich nehme meinen Pass in die Hand und gehe in Richtung Check-in. 10 Stunden später lande ich in Berlin.
Ich habe mir nicht ausgesucht, Afrikaner zu sein. Und du nicht, Europäerin. Und wir haben uns nicht ausgesucht, uns zu verlieben. Es sind die Umstände, die wollen, dass es so ist. Und damit müssen wir umgehen.
Die Rosenhecke ist der NATO-Drahtzaun. Eine deutsch-afrikanische Liebe mit Hindernissen. Von Fanny Kniestedt. SWR 2016. Ein Nachtrag. Fanny und John haben inzwischen eine kleine Tochter. Sie ist jetzt 1 Jahr alt. Seit einem halben Jahr ist auch John in Deutschland. nach enormen bürokratischen Hürden. Die kleine Familie lebt sich ein. Ob es ein Happy End ist, muss sich noch erweisen.